Herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast.
Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel, ich will Immos, Immos.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Heute wieder mit einer spannenden Interview-Folge mit dem Benjamin Adrion, der Gründer der Firma Viva Con Aqua, vielleicht dem einen oder anderen bekannt als Unternehmer, aber auch als Immobilieninvestor mit einem ganz besonderen Gedanken dahinter. Hallo lieber Benjamin, schön, dass ich heute ein paar Fragen stellen darf.
Guten Tag, moin moin.
Ja, vielleicht hat dein Name, also ich glaube ursprünglich mal in der Fußballwelt irgendwo angefangen, ne? Also bist irgendwann mal als Fußballer gestartet, glaube ich. Daher könnte dich der eine oder andere noch kennen, ne?
Ja, es ist richtig, genau. Ausgebildet beim VfB Stuttgart, dann am Ende beim FC St. Pauli gelandet und ja, etwa 6 Jahre als Profi mein Geld verdient, wenn man das so sagen will, ja.
Und wie ist dann der Umschwung gekommen? Also wie ist dann das Thema umgeschwenkt zum Unternehmertum?
Es gab dann aus diesem FC St. Pauli Engagement heraus, da gab es bei uns in 2005 haben wir ein Trainingslager gemacht auf Kuba. Das ist jetzt also 18 Jahre her. Und in der Zeit nach diesem Trainingslager auf Kuba kam es dann zu der Idee Viva Con Agua, was eben als spontane Schnapsidee damals gestartet ist und jetzt seit 18 Jahren mich begleitet. Damals war es natürlich ein gemeinnütziger Verein, das ist immer noch der Kern von allem, was wir tun. Es geht am Ende immer um Wasser für alle und das ist der Purpose, der unserer DNA und ja, letztendlich. Und damit haben wir damals gestartet, mit dem ersten Wasserprojekt auf Kuba und der Idee, alle können mitmachen, Hauptsache es bringt Freude. All Profit statt Non-Profit war und ist die Ansage. Und ja, und dann ging die Welle einfach immer weiter, wie das manchmal passiert, mit so Grassroots-Bewegungen, die sich dann irgendwann verselbstständigen. Und die erste Unternehmung haben wir dann 2010 gemacht, das Viva Con Aqua Wasser, kennen ja auch vielleicht ein paar Leute, die das trinken. Das war eigentlich dann das erste echte Social Business.
Kannst du da einmal kurz sagen, was die Besonderheit bei eurem Projekt ist, also Viva Con Aqua?
Die Besonderheit ist vom Verein ist sicherlich die oder von der gemeinnützigen Seite von Viva Con Aqua oder dem gemeinnützigen Kern von Viva Con Aqua ist eben, dass wir das soziale Engagement mit Freude verbinden wollen, dass wir auch junge Leute inspirieren wollen, mitzumachen, eben nicht nur die klassische Spenderzielgruppe ab 60, sondern auch junge Menschen, dass wir über Musik, Kunst und Sport und einem guten Gefühl ja soziales Engagement vermitteln wollen und nicht nur schlechtes Gewissen oder irgendwie erhobener Zeigefinger, sondern das einfach mit positiven Emotionen verbinden wollen. Das ist eigentlich der Kern von Viva Con Aqua, dass wir ja da auf der einen Seite eben konkrete Wasserprojekte unterstützen, aber das vielleicht etwas anders tun, als es viele andere Organisationen machen.
Also ich sag mal so, wenn man es einfach beschreiben möchte, kann ich mir so vorstellen, ihr verkauft Wasser, etwas nachhaltiger, sage ich jetzt mal. Das Wasser ist vielleicht ein paar Cent teurer als eine normale Flasche Wasser, aber mit dem überschüssigen Gewinn sozusagen, da wird jetzt nicht der Unternehmer reicher durch, sondern das Geld wird für gemeinnützige Projekte investiert.
Gut, du redest jetzt konkret ja über das Mineralwasser. Bei mir war es jetzt eher, die meisten Aktivitäten von Viva Con Aqua ist ja der gemeinnützige Verein, ja. All die Musikveranstaltungen, die Kulturveranstaltungen, die Ehrenamtlichen in ihren
Städten. Also das sind so Festivals und so, alles, was drumherum im Prinzip passiert. Jetzt nicht die reine Wasserverkaufs.
Handbecher sammeln auf Musikfestivals, richtig. Spendenläufe, Kunst, Galerien, Tischtennisturniere. You name it, ganz viel, ja, ganz viel ehrenamtliches Engagement. In etwa über 50 Städten gibt es ehrenamtliche Crews von Viva Con Aqua. Das ist der Kern. Ja. Okay. Das Produkt kam später. Das Produkt ist immer nur daneben. Das ist der Unterschied. Es ist nicht zuerst das Produkt und zuerst die GmbH und zuerst das Geschäftsmodell, zuerst ist die Community, zuerst sind die kreativen Ideen. Das ist der Kern, das ist der gemeinnützige Kern von Viva Con Aqua. Daneben haben wir jetzt ein Wasser, daneben haben wir jetzt andere soziale Geschäftsmodelle, die so langsam jetzt eben auch noch weiter entstehen. Aber der Kern ist die Aktivität der Unterstützerin im gemeinnützigen Bereich. Ja, und dann ist das, also andere haben ein Unternehmen und machen irgendwie CSR oder haben irgendwie noch nebenher einen Verein, wo sie die unternehmerischen Erlöse spenden. Das ist bei uns nicht so. Es gab 5 Jahre lang gar keine GmbH. Die ersten 2005 bis 2010 gab es nur den Verein in Deutschland, später in der Schweiz, in Österreich. So, dann heutzutage gibt es den auch in Uganda und in Südafrika. Also es ist eine internationale Community von Ehrenamtlichen, von Engagierten, von Menschen, die den Gemeinnützigkeit vorantreiben, Musiker, Künstler, Sportlerinnen auf mittlerweile, also der ganzen Welt, aber international, sage ich jetzt mal. Das ist der Kern, das Ökosystem. Ja, und auf der Basis kam dann irgendwann mal die Idee eines Mineralwassers. Ja? Und da ist es eben egal, ob im Mineralwasser oder in den anderen Geschäftsmodellen, ist es so, die sind mehrheitlich in Händen von gemeinnützigen Organisationen. Die GmbH-Struktur ist so aufgebaut, dass die mehrheitlich in Händen von gemeinnützigen Organisationen, namentlich Viva Con Agua, liegen. Es ist nicht so, dass es mir gehört, wir verkaufen es ein bisschen teurer und ein bisschen was wird gespendet. Nicht so oberflächlich. Okay. Es ist strukturell verankert. Die GmbH, jetzt in dem Fall die Mineralwasser GmbH, die gehört zu 60% Viva Con Agua Stiftung und Verein. Das heißt, es ist strukturell verankert, auch langfristig, dass dass die strategischen Entscheidungen, dass aber auch die Wertentwicklung oder die Gewinne mehrheitlich in die Gemeinnützigkeit fließen und das immer letztendlich dafür gesorgt ist, dass die Interessen der Gemeinnützigkeit im Vordergrund stehen. Das ist auf Geschäftsmodellebene die Neuigkeit. So, jetzt haben wir hier auch mit 40% Investorinnen dabei. Und diese Investorinnen haben jetzt in dem Fall eben auch sich entschieden, alles, was dort an Revenue bei den Investoren, also an Return on Invest bei den Investoren wieder zurückkommt, dass sie das wieder reinvestieren in soziale Geschäftsmodelle. Das heißt, bei der Wasser GmbH ist so, dass die Gewinne auch gar nicht, selbst die Gewinne der Investorinnen gar nicht mehr aus der Gesellschaft rausnehmen, sondern wieder reinvestieren in neue Projekte, in neue Ideen. Und somit sind 100% der Gewinne aus der Viva Con Agua Gesellschaft Mineralwasser GmbH, also werden wieder dem sozialen Kreislauf irgendwie zugeführt. Und das ist ein entscheidender Unterschied, weil es gibt viele andere soziale Geschäftsmodelle, die auch legitim sind, aber die gehören einem Unternehmer. Und der entscheidet nachher, wie viele will ich spenden. Oder die sind am Ende sind trotzdem private Organisationen. Mhm. Und das ist bei uns anders. Es sind Wirtschaftsorganisationen, GmbHs, die aber mehrheitlich den gemeinnützigen Organisationen folgen. Ich persönlich habe all die Sachen aufgebaut im Social-Business-Bereich, habe nirgends nur ein einziges Prozent Beteiligung. Das ist die Philosophie, die wir fahren.
Total spannend. Also aus meiner Wahrnehmung heraus muss ich sagen, die ersten Berührungspunkte, dass ich Viva Con Agua als Konsument sozusagen wahrgenommen habe, war tatsächlich irgendwann mal über das Mineralwasser und dann auf dem Label sozusagen mal nachgelesen, kannte ich noch nicht die Wasserflasche, ist jetzt kein Gerolsteiner oder irgendwie was gewesen, was steckt denn dahinter? Und dann bin ich über einen Kollegen irgendwann, den Philipp, mal da dran gekommen, dass er gesagt hat, ja, steckt ein bisschen mehr hinter und habe dann erstmal gesehen, was da überhaupt alles so für Projekte und gemeinnützige Tätigkeiten tatsächlich hinterstecken. Aber der erste Berührungspunkt für mich als Konsument war tatsächlich die Mineralwasserflasche damals.
Das geht ja vielen so. Das ist ja auch absolut richtig und legitim, dass wir hier einfach verschiedene Touchpoints schaffen. Wir wollen eben nicht nur in unserer Bubble fischen und ja, die einen kommen auf uns bei, was weiß ich, unsere aktuelle Geschäftsführerin, ja, witzigerweise, hat uns kennengelernt, als sie in der Schule damals, vor 10 Jahren, Erdbeeren gesammelt hat für Viva Con Agua. Ja? Das heißt, die hat Erdbeeren gesammelt, Fundraising gemacht in der 13. Klasse und heute ist sie die Geschäftsführerin von Viva Con Agua. Man kann uns also auf der Schule über den Weg laufen, du kannst uns bei Instagram auf den Weg laufen, das kann dir aber auch passieren, dass du auf dem Festival mit Pfandbecher jemand dich nach dem Pfandbecher fragt oder du halt das Wasser trinkst. Who cares? In Zukunft ja auch noch viele, oder ne, auch wir haben auch Klopapier mit Goldeimer und so. Also es gibt einfach verschiedene Touchpoints, wo man die Möglichkeit hat, mit uns in Kontakt zu kommen. Das Ziel ist aber immer, dass es nicht bei dem Produktkauf bleibt, sondern dass man darüber hinaus vielleicht noch andere Dinge mit einbringt in das Ökosystem, so wie du jetzt mit dem Podcast. Ja. Ja, und das heißt, die Idee ist ja, dann zu sagen, ey, du kannst halt noch mehr machen, wenn du Lust hast. So, es kann auch bei dem reinen Produktkauf bleiben, niedrigschwellig, völlig in Ordnung. Ja, selbst wenn du nicht weißt, da ist was Besonderes dahinter. Das Wasser hast du schon gekauft, auch gut, ja. Oder du guckst dir es an, du gehst dahin, du klickst den Link und bist übermorgen tief involviert. Also von diesem Low Involvement bis zu High Involvement, alles ist möglich bei Viva Con Agua, weil es steht eben so viel mehr hinter diesem Produkt. Ja, es ist eben eine, und deswegen für mich ist das Produkt immer, manche sagen flüssiger Flyer, für mich ist es wie ein Blitzableiter. da schlägt die Energie ein und dann lenken wir sie so gut wie es geht in unser Ökosystem.
Total intelligent gemacht. Also ich finde es auch, ich sage jetzt mal zeitgemäß irgendwie, ne? Also es trifft, glaube ich, genau den Kern der Zeit. Es macht aufmerksam, es schafft Bewusstsein irgendwie. Also ich finde das ganze Prinzip, was dahinter steckt, total spannend. Und auch den Gedanken, also das war auch der Grund, warum ich gerne eine Podcast-Folge mit dir machen wollte. Mein Thema ist ja überwiegend Immobilien oder Investments. Jetzt haben wir bei dir die coole Story eigentlich mit einem wahnsinnig interessanten Immobilienprojekt, was da gerade in Hamburg passiert. Möchtest du da vielleicht einmal so einen groben Abriss geben? Was steckt dahinter?
Kurze Info in eigener Sache. Wenn ihr gerade auf der Suche nach der passenden Immobilien seid, dann meldet euch unbedingt in unseren kostenlosen Immo-Club an. Dort werdet ihr einen Strategieberater zu eurer Seite gestellt bekommen, der mit euch gemeinsam die Suchfunktion in den Portalen aktiviert. Das heißt, ihr bekommt aus 48 Online-Portalen immer die passenden Objekte zu eurer Suche zugeschickt und erhaltet damit natürlich viel schneller die Möglichkeit, das passende Objekt zu finden. Der Strategieberater wird euch auch dabei unterstützen, die Besichtigungstermine optimal vorzubereiten und euch mit entsprechenden Finanzierungszertifikaten auszustatten. Er unterstützt euch bei der Versicherungsanalyse, kann euch die passenden Handwerker für eure Modernisierungen vermitteln und noch einiges mehr. Falls ihr euer Objekt selbst vermarkten wollt, auch dabei können wir euch unterstützen, meldet euch einfach mal bei uns im Immo-Club an. Den Link zum Immo-Club findet ihr hier unten in den Shownotes des Podcasts oder auf unserer Homepage einfach meinrg.de und dann im Bereich Immobilienclub.
Ja, es ist ein Projekt, das sich jetzt seit 7 Jahren, wir natürlich, aber ich auch federführend, jetzt einfach seit 7 Jahren mit begleite und vorantreibe. Und jetzt tatsächlich Ende des Jahres wird's fertig. Ja, also so. Mhm. Deswegen ist schon was Besonderes, im stillen Kämmerlein teilweise vorbereitet und endlich ist es soweit. Und ja, wir bauen ein Hochhaus. So, wir bauen ein Hochhaus am Hamburger Hauptbahnhof und machen da rein ein Gasthaus. Manche würden sagen Hotel. Ja, mhm. Da ist auch unser Büro nachher drin, also Office Playground. Es wird ein tolles Restaurant geben. Es gibt eine abgefahrene Bar auf der Dachterrasse. Es wird einfach heftig. Das ist eigentlich Stadtentwicklung, soziale Stadtentwicklung, wenn man so will. Und wir entziehen das Haus dem Spekulationsmarkt. Das Haus gehört zu 67% Viva con Aqua. Das Hochhaus wird über unseren Tod hinaus, toi, 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 Brunnen bauen. Wir sagen, es ist ein Haus, das Brunnen baut. Es ist ein Haus, das Brunnen baut, bevor es überhaupt gebaut ist, weil es bereits bei der Grundsteinlegung konnten wir Steine verkaufen. So Backsteine haben wir verkauft für 30.000 Euro, sehr witzig. Und konnten da schon die Projekte von Viva con Aqua unterstützen. Das heißt, das ganze Haus steht mit der Vision Wasser für alle. Und auch hier wieder, von dem Haus gehört Viva con Aqua 67%, obwohl wir 0 Euro dafür ausgegeben haben. Mhm. Das gesamte Eigenkapital, was dafür notwendig ist, ist wichtig. Kein einziger Spendencent von Viva con Aqua steckt in diesem Haus. Das ist sehr wichtig, weil wenn irgendjemand was anderes sagt, dann stimmt das nämlich nicht. Sehr leicht dann zu sagen, oh, ein Hochhaus, wie können die nur meine Spende und so weiter. Stimmt nicht. Ist nicht so richtig. Es gab auch Leute, die im Fernsehen gesagt haben, dass Geld aus unseren Wasserflaschen in diesem, stimmt nicht. Es ist gar kein Geld von Viva con Aqua in diesem Dings. Es sind Investorinnen, 19 jetzt aktuell an der Zahl, die das notwendige Eigenkapital in Höhe von 5,5 Millionen Euro aufgebracht haben. Das sind alles Privatpersonen, unsere Freunde und Freundinnen von Mitra Kasai bis Jan Delay, von Bela B. bis Max Kruse, von Kevin Kurani bis Tim Melzer, von den Miniatur Wunderland Brüdern bis zu Saskia Bauer vom Bauer Verlag. So, also
sehr cool.
Privatpersonen, die sagen, ich gebe die Kohle, 100% von dem EK, was wir brauchen. Wir haben aber nur 33% am Unternehmen.
Mhm.
Das ist der Deal. Das geht, weil wir natürlich dieses Grundstück mitgebracht haben. Viva con Aqua hat das Grundstück mitgebracht. Also das heißt, hat das Commitment der Stadt mitgebracht, uns dieses Grundstück für etwas günstig, für deutlich günstiger, also zu überlassen. Ja. Mhm. Das heißt, wir haben hier einen Grundstücksvorteil mitgebracht. Wir haben eine Bank mitgebracht, die Umweltbank, die sagt, ihr kommt mit nicht mal 15% Eigenkapital aus. Also die verstanden hat, dass unser EK-Anteil klein sein muss, um den Anteil der Gemeinnützigkeit zu maximieren. Das haben wir mitgebracht. Und wir bringen natürlich einfach auch das Konzept, die Marke und die Bedingungen, dass wir einfach gesagt haben, das ist der Deal. Ja. Und natürlich rechnen wir das auch für die Investorinnen aus, zu sagen, pass mal auf, also ihr dürft es erst in 15 Jahren nach Eröffnung dürft ihr das erst verkaufen. Ja, so, ihr müsst also langfristig dabei bleiben. Das ist aber wenn ihr in 15 Jahren theoretisch das verkauft, dann könnte für euch daraus ein Schuh werden. Es gibt keine fixe Rendite, es gibt keine versteckten Fallstricke, es gibt eine Absicherung. Im Worst Case, wenn wir verkaufen müssen, kriegen die Investoren zuerst ihr Geld zurück mit einer Verzinsung von 4%. Aber wir wollen ja gar nicht verkaufen, haben auch kein Interesse daran. Ist auch wirtschaftlich nachteilig für uns. Oder, naja, nicht wirklich nachteilig, aber nicht wirklich Vorteil. Also so die, das ist kein Case, den wir denken. Wir wollen es langfristig behalten. Nur sollten wir es verkaufen müssen, aus irgendwelchen Gründen, dann kriegen die zuerst ihr Geld zurück. Es wäre ja unfair, wenn die quasi nur ein Drittel haben, alles bezahlen, nur ein Drittel haben, übermorgen verkaufen wir es und wir kriegen dann zwei Drittel. Das wäre ja unfair. Das heißt, es gibt eine Absicherung des Kapitals für den Worst Case. Es gibt eine langfristige Kapitalerhaltungsperspektive, leichte Rendite, auch Renditeperspektive, wenn alles gut läuft, aber erst langfristig in 15 Jahren, also 16, um genau zu sein, ab jetzt. Also es ist ein ausgewogenes Modell. Was heißt ausgewogen? Es ist ein für die Gemeinnützigkeit sehr optimiertes Modell. Und natürlich auf Basis des Commitments, dass die Leute sagen, ich will Viva Conagua damit unterstützen. Die Gemeinnützigkeit spielt für mich eine wichtige Rolle. Das Netzwerk, was dahinter steckt, spielt für mich eine wichtige Rolle. Das, die Verrücktheit dieses Projekts und des Modells spielt eine Rolle. Und Kapitalerhaltung. Mein Geld wird nicht weniger. Ich habe hier ein Investment eines Hochhauses in Hamburg. Ja, das geht erstmal nicht weg. Und ja, und das ist erstmal diese Hausseite. Und auf der anderen Seite sind wir dann eben in der gleichen Konstellation auch beteiligt am Gasthaus, an dem Mieter sozusagen von der Janze. Das ist dann die operative Seite. Hier haben wir noch einen Hotelbetreiber mit dabei, Heimathafen Hotels, sodass also jetzt hier der Beginn gemacht wird in einer Gasthaus-Hotel-Konstellation. Und das geht los im November diesen Jahres. Und es wird abgefahren.
Also ich habe die ersten Bilder gesehen in deinem Social-Media-Kanal und war echt schwer beeindruckt von der Größe des Projekts. Ein Hochhaus, das kann von bis sein, aber es ist schon kein kleines Hochhaus. Es ist schon eher ein kleines Gebäude.
Ja, aber es ist schon eher ein kleines Hochhaus, muss man schon sagen. Also wir sind hoch, wir sind höher als die anderen. Ich glaube, man könnte auch niedriger sein, um schon Hochhaus zu sein an der deutschen und dem deutschen Gesetz. Aber wir sind von der Grundform schon sehr klein. Also das Grundstück wurde in einer Ausschreibung vergeben mit einem anderen Grundstück nebenan, weil die Stadt schon davon ausgegangen ist, für turbo-maximierte Investorinnen ist es nichts. Ja, weil du musst die Infrastruktur eines Hochhauses zur Verfügung stellen, also drei Fahrstühle, zwei Treppenhäuser und so weiter. Und daneben bleibt da nicht mehr so viel Fläche. Es ist nur in Anführungszeichen 550 Quadratmeter Grundfläche, inklusive der ganzen Hochhausinfrastruktur. Da ist also dann rechts und links nicht mehr so viel Speck am Gürtel, wenn man so will. Wie gesagt, wir sind etwas höher als unsere Nachbarn, aber bei weitem, was die Grundfläche angeht, das Allerkleinste. Also es ist echt eine Frage der Perspektive. Für uns ist es natürlich riesig und für Leute, die noch nie ein Haus gebaut haben oder mit Hochhäusern nichts, ist es riesig, klar. Für Leute, die Hochhäuser bauen, ist es eher klein.
Also wenn wir jetzt mal aus Immobiliensicht da dran gehen, ne? Kannst du mal ein paar Eckdaten geben? Wie viel Fläche verbirgt sich hinter der Grundfläche? Also wie viel Gewerbefläche wird da insgesamt geschaffen gerade?
Jetzt musst du mich natürlich, ne, jetzt da wäre jetzt der Leon Roloff der noch präzisere Ansprechpartner. Aber wir sind etwa bei 6.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Ich denke, wir sind bei etwas unter 4.000 Quadratmeter Nutzfläche, wenn ich das richtig sehe. Ja, der Rest ist sozusagen Erschließung von der Janze. Da sieht man schon, also es ist ein großer Anteil, der in den Erschließungskern geht und da so im Vergleich zur tatsächlichen Nutzfläche. Man könnte viel mehr Nutzfläche haben bei der gleichen Erschließung, ist der Punkt. So ungefähr, wir landen jetzt bei 13 Stockwerken eigentlich. Man könnte sagen 12,5, aber ja, oben ist ein halbes Staffelgeschoss. Das ist dann das 13. Ich liebe ja 13. Die 13 ist meine absolute Glückszahl. Von daher, bei uns gibt es auch definitiv das Stockwerk Nummer 13, ja. Oder 12,5. Mal gucken. wahrscheinlich einfach 13. So. Und ja, es ist ein Dreieck. Es ist wirklich ein Dreiecksgebäude, ein kleines Pizzastückchen unweit vom Hamburger Hauptbahnhof. Am Eingang Hamburgs, also mitten in Hamburg, ja. Also im Münzviertel, ja, ist für uns, dem fühlen wir uns zugehörig. Das ist ein sehr aktives Stadtteil auch in der Stadt. Natürlich für uns auch wichtig, apropos Immobilien, Kontakt mit den Nachbarn. Ja, wir gehören zu dem Münzviertel, wir vertreten die Interessen des Münzviertels, wir sind im Stadtteilbeirat, wir reden mit denen, die dürfen Sachen von uns nutzen. Also wir sind Teil von diesem Viertel, ganz wichtig, weil die Nachbarn sind Lichtensteiner Investmentgesellschaften, Versicherungen, sonst irgendwas, anonym. Mhm. Das sind die Leute, die unsere Städte bauen. Und da schaffen wir ein Gegengewicht und sagen, es sind Leute zum Anfassen und wir fühlen uns auch verbunden mit dem Viertel. Und das Ganze ist eben nicht nur, dass irgendwo Millionen geparkt werden, sondern dass einfach wir eine nachhaltige Welt schaffen.
Apropos nachhaltig. Also wenn jetzt man auf das Gebäude mal eingeht und das Thema Nachhaltigkeit mit sich bringt, ich habe gesehen, da gibt es Besonderheiten in der Fassadengestaltung zum Beispiel. Kannst du da so ein bisschen was zu erzählen?
Ja, es ist natürlich von Anfang an für uns klar, dass wir alle Dimensionen der Nachhaltigkeit auf dem Check haben, erstmal so. Und überall gucken, was geht, was kann man machen, wo sind die Grenzen. Es gibt auch Grenzen. Wir haben kein Holzhochhaus gemacht. Wir wollten eine Holzfassade machen, also zumindest die Außenfassade. Das ging nicht, weil es viel zu teuer war. Nur für die Wartungsstege der Sprinkleranlage in diesem Hochhaus hätten wir 2,5 Millionen Euro ausgeben müssen. Also. Das war nicht abbildbar. Wir mussten auch auf Geothermie verzichten, weil am Ende die Energieeffizienz versus Kosten too much. Ja, wir haben andere Sachen umgesetzt. Wir haben natürlich Solarthermie, wir haben Warmwasserpuffer, wir haben Tröpfchenbewässerung der Außenfassade durch Regenwasser. Wir haben Regenwasserauffangsystem für Rückhaltung für unser Löschwasser. Wir haben eine Betonkernaktivierung, können damit auf die klassische Airconditioning verzichten, sondern haben eher eine Trägheit der Wärme. Also das ist ja dann verbunden mit dem Warmwasser. Puffer, wenn ich das richtig verstehe. wir haben keine Fernseher. Wir haben alle Fernseher. Wir lassen Fernseher weg. Wir machen keine Fernseher, weil wir festgestellt haben, es gibt keine wirklich Fernseher, die wirklich eine geile Energieeffizienz haben. Haben wir kurzerhand gesagt, weißt du was, sparen wir uns. Es gibt keine Fernseher. Wenn du Bock hast, jeder hat mittlerweile seine Devices. Wenn du Bock hast, ein Home-Kino zu machen, dann kann man sich unten ein Taschenbeamer und ein iPad leihen, dann kannst du dir ein Homekino aufbauen. Davon haben wir aber halt 10 Stück und nicht 140 für jedes Zimmer. Und so weiter und so fort, ein Recyclingbetonanteil etc. Ja, trotzdem haben wir natürlich Beton, immer noch normalen Beton. Natürlich brauchen wir CO2 für den Kram. Natürlich ist da ein Fußabdruck dahinter. Ist ja gar keine Frage. Jetzt könnte man auch sagen, ja, aber warum macht ihr das denn dann überhaupt? Könnte man ja auch lassen. Ist ja richtig, könnten wir auch lassen. Das Ding ist nur, da hätte sonst jemand anders gebaut. Es ist nicht so, dass jetzt da ein Park entstanden wäre ansonsten. Da wäre ein anderes Hochhaus entstanden, ohne das konsequente Mitdenken von allem, was Nachhaltigkeit bedeutet. Das heißt, im Vergleich zu dem, was da sonst passiert wäre, ist das, was wir machen, so gut wie es geht mitgedacht.
Ja, wenn ich es richtig verstehe, sollen ja auch die Erträge dafür verwendet werden, langfristig viel, viel mehr gute Projekte zu unterstützen. Also das heißt, dauerhaft ja auch dafür zu sorgen, dass weiterhin gute Projekte unterstützt werden können.
Natürlich, absolut, natürlich. Also wir haben das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, ist so der ökologische Teil vom Bauen, den Materialien. Wir haben jetzt eine Agentur, die heißt Elbstrand aus Hamburg, die beraten uns in allem Sourcing, also jetzt Möbel, Stoffe, bla bla bla. Wo kommen die her? Wo kommen die ursprünglich her? Alle Partner müssen diesen Code of Conduct unterschreiben. Keine Kinderarbeit. Wo kommt das? Also Nachvollziehbarkeit der Lieferkette und so weiter und so fort. Das ziehen wir durch. Ja, das ist ja nur der ökologische Teil. Ja, das ist ja nur der ökologische Teil. Es gibt jetzt den sozialen Teil, wo wir sagen, hey, die Erlöse gehen sowieso in die Wasserprojekte, mehrheitlich. Ja, also das ist ja klar, ist ein grundlegendes Geschäftsmodell, 2/3 von der Janze geht an Viva Con Agua. Plus natürlich auch der Teil, mal die ökonomische Nachhaltigkeit mit dem speziellen Geschäftsmodell, mit einer neuartigen Form, solche Projekte umzusetzen, aber auch soziokulturell. Es wird natürlich ein Spielplatz von Künstlerinnen, von Musikerinnen, aus unserem Netzwerk. Wir werden dort, der Finanzsenator der Stadt Hamburg hat gesagt, ein Leuchtturm der Gemeinwohlökonomie. Halleluja. Auch gerne auch das. Es wird dann unser Büro geben. Es gibt eine Konferenzetage. Das wird natürlich der Ort sein oder ein Ort sein in Hamburg, wo Sozialunternehmer ein- und ausgehen, wo wir Konferenzen machen zu dem Thema, wo wir nicht nur in Hamburg, sondern auch über Hamburg hinaus sagen, Leute, wir können eine andere Form von Wirtschaft, ist denkbar. So, und dafür wollen wir gerne auch ein Leuchtturm sein, auch das also verstärken. Von daher, in allen Dimensionen der Nachhaltigkeit fällt uns was ein und haben wir von Anfang an, noch vor dem Spatenstich, schon lange das mit berücksichtigt und mit einbezogen. Wir hatten das Projekt 2018, da war es noch nicht finanziert. Da war noch unklar, ob es überhaupt stattfinden wird. Haben wir das damals schon auf dem Netzwerktreffen mit unseren Ehrenamtlichen besprochen, haben Feedback eingeholt, haben Ideen gesammelt, haben das vorgestellt, haben gemeinsam die Daumen gedrückt, dass es klappt und haben schon von damals schon Impulse bekommen, die wir heute umsetzen. Nämlich genderneutrale Toiletten zum Beispiel, ja, war damals dem Ehrenamtlichen wichtig. Haben wir umgesetzt. Jetzt gibt es in dem Bereich, wo es juristisch möglich ist, tatsächlich genderneutrale Toiletten. Halleluja. Also das ganze Thema ist von Anfang an gründlich mitgedacht und so gut, wie es geht. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist aber noch nicht gut genug. Ja, stimmt. Ja,
es ist der Startschuss für etwas, ne? Und irgendwo muss man ja auch mal beginnen. Und man kann in allem irgendwo was Böses finden, aber man muss ja auch mal das Positive hervorheben, was da schon alles umgesetzt worden ist, ne?
Wir kommen auch an rechtlichen Grenzen. Das ist genau das, was wir da auch zeigen werden. Wir werden auch einen Film, es gibt auch einen Film geben, wo uns August Prien, genau, der Generalunternehmer, genau erklärt, wo sind die rechtlichen Grenzen, die der Gesetzgeber, wo August Prien als großer Bauunternehmer sagen würde, wir würden es gerne schon besser machen, geht aber noch nicht. Stichwort Festigkeit von und Dichte von Beton. Man braucht eine gewisse Dichte, wo Statiker sagen, die Dichte ist abnormal, wir könnten uns Beton sparen, das muss gar nicht so dicht sein, aber die deutsche Gesetzgebung will das so haben. Das heißt, man kommt auch in gewissen Sachen an rechtliche Grenzen und all das finden wir raus und zeigen, wollen das auch aufzeigen und genau, das, wenn jemand uns nicht mag oder keinen Bock drauf hat, kann man immer sagen, ist scheiße, ist ja auch in Ordnung. Nur besser als das war es für uns zumindest nicht möglich, das zu machen. Da ist man auch dann wirklich an gewisse Grenzen gestoßen. Wir haben es einfach versucht, so gut wie möglich zu machen und keiner sagt, das ist perfekt.
Nein, das ist auch, glaube ich, gar nicht der Anspruch, weil, also wenn man es versucht, jedem recht zu machen, scheitert man sofort. Also ich glaube, man wird immer irgendjemanden haben, der irgendwo noch das Salz in der Suppe nochmal nachwürzen möchte und sagt, ah, das hätte man, aber dann soll man erstmal nachmachen und sich selber dahinstellen und so ein Projekt auf die Beine ziehen. Ne? Also insofern Hut ab, gar keine Frage. Mit Sicherheit wirst du auch beim nächsten Projekt sagen, ah, guck mal, da könnten wir jetzt noch in Zukunft das und das machen, weil du aus der Erfahrung heraus jetzt vielleicht auch noch ein paar Dinge mit dazugenommen hast. Aber du hast es gemacht. Also ich finde, alleine das ist schon tausendmal besser als die ganzen Ideen, die alle irgendwie mit auf den Friedhof gehen, weil man sie nicht mit umgesetzt hat. Ne?
Der Kern ist ja bei uns auch, all die Sachen natürlich in Bezug auf Nachhaltigkeit sind alle wichtig in dem Kontext. Aber der Kern bei uns ist ja Wasser für alle. Mhm. Ja, und das ist mal das, womit wir angetreten sind. Und wir haben jetzt hier ein Hochhaus stehen, das zu zwei Dritteln der Vision Wasser für alle gewidmet ist, ohne dass von der Vision Wasser für alle da ein einziger Cent hineingeflossen ist. Mhm. Es werden die jährlichen Gewinne werden dort zu den größten Teilen hinfließen. Das heißt, schon jetzt und ab Tag 1 letztendlich von diesem Projekt ist klar, die Vision Wasser für alle hat gewonnen. Mhm. Und das ist das, was für uns zählt.
Kannst du da einmal so ein bisschen, also so beispielhaft mal lang gehen? Wenn ich jetzt als Investor dabei gewesen wäre von Anfang an, was wäre für mich also dein Akquisegespräch gewesen, mich dafür zu gewinnen, Geld in euer Projekt zu investieren, außerhalb des sozialen Gedankens? Also wir hatten am Anfang mal über Renditegesichtspunkte so gesprochen. Das heißt also, die Rendite steht aber bei dem Investment ja jetzt nicht direkt im Fokus, sondern es geht ja eher um die sozialen Dinge. Aber wie hättest du mich akquiriert?
Naja, also zum ersten Mal müsste ich dich erstmal insofern kennenlernen, um rauszufinden, ob du auch mit den anderen Gang-Members, ja, also das ist ja die sogenannte Shareholder-Gang, die dort gemeinsam investiert hat, ob du auch kompatibel bist, mit dem mal ein Bier hinzutrinken, ja. Das ist auch wichtig. Ja?
Von daher, das ist sehr gut. Das ist das erste Kriterium.
Kann auch gerne ein alkoholfreies sein, ja. Aber das ist das erste Kriterium. Das ist tatsächlich das erste Kriterium. Das würde bei dir natürlich jetzt sofort zutreffen, so wie ich dich kennengelernt habe.
Ich hab nichts anderes
in der letzten halben Stunde. Aber wenn das nicht der Fall wäre, dann würde ich gar nicht anrufen.
Also Punkt 1, es muss menscheln. Wenn das nicht funktioniert, dann ist man sowieso schon von vornherein.
100. 100%. Es gibt kein CV da drin. Es gibt kein komisches. Also teilweise ist ein Family Office involviert, weil die Person das dann halt übers Family Office macht. Aber es ist nur Leute, die wir kennen, nur Leute, die wir mögen. Teilweise langjährige Freundinnen. Ja, also Bela B., Jan Delay, Mitra Kasai. Die sind Tim Melzer. 15 Jahre und länger. Tim Melzer hat 2006 schon für Viva Con Aqua Dinge gemacht. Bela B. das Gleiche. Mitra sowieso. Das sind Leute, die sind seit über 15 Jahren an unserer Seite. Und die haben jetzt hier investiert. Mhm. Apropos Menschen. Also wir reden hier von Familie zum Teil. Ja. Mhm. Und deswegen, das ist mal das allererste Kriterium. Ansonsten, natürlich geht es dann um, was passiert mit der Kohle. Und nein, es ist keine Spende. Sondern du investierst und da gibt es natürlich, dann rechnen wir das dir genau vor. Also, pass mal auf, also wir haben hier das Eigenkapital, das ist 5,5 Millionen Euro. Wir kriegen jetzt die restlichen, ja mittlerweile sind es dann eher 29 Millionen von der Bank. Das ganze Projekt kostet 34. Insgesamt, inklusive der Gasthausgesellschaft wird es jetzt teurer, eher 37 Millionen. Ja, also, und so. Und du mit 5,5. Das ist ein Investor. Mit 5,5 Millionen EK kriegen wir das gestemmt. So, das heißt, es ist erstmal, guck mal, gute Nachricht. Wir müssen nur 5,5 Millionen geben und wir kriegen über 30 jetzt von der Bank. Weil die so auf unserer Seite sind und so Bock haben auf das Projekt. Das ist erstmal gut. Ja, und jetzt von diesen 5,5 Millionen gehen jetzt mal 4,5 Millionen erstmal in dieses Haus. Ja, das insgesamt jetzt 32 Millionen kostet oder so. Alles klar, aber wie viel wird denn das wert sein, wenn wir es fertigstellen? Wie viel wird denn das wert sein in 10 Jahren? Wie viel wird es denn wert sein in 15, wenn du deinen Anteil verkaufen kannst? Alleine das ist wahrscheinlich, wenn du dann verkaufst in 17 Jahren, hast du dein Geld zurück plus gar nicht mal so übel.
Also Bauphase im Prinzip und alleine dadurch, dass es in einem Premium, also in einer sehr guten Lage in Hamburg positioniert wird, alleine durch die Entwicklung der Immobilienpreise, nur dass es da steht, ohne dass es Geld verdient hat, ist es am Ende wahrscheinlich mehr wert als das, mehr was ihr in Baukosten investiert habt.
Das machen doch die Leute, unser Nachbar, der in der anderen Ausschreibung mit dabei war, Becken. Ja, die haben das gebaut, die haben mit uns die Ausschreibung gemacht, coole Leute, vielen Dank nochmal hier an Becken. Die haben das natürlich wie immer gebaut, vermietet, noch vor Eröffnung verkauft. Ganz normal. Gebaut, vermietet, ciao. Rendite. So, das heißt, in dem Moment der Eröffnung ist der Lachs mehr wert. Wir verkaufen halt nicht, wir behalten es langfristig.
Und die bewusst haben auch gesagt, 15 Jahre Haltedauer, wenn ich es richtig verstanden habe. Es war von vornherein Kriterium, wenn ihr investieren wollt, dann 15 Jahre Mindesthaltedauer.
15 nach Eröffnung. Die haben aber vor drei Jahren schon
Bauphase.
Die haben vor 3 Jahren investiert, also 18. Das heißt, die müssen sich natürlich darauf einlassen und sagen, okay, dieser Cash-out-Moment, der unter Umständen dann mal nur mit dem Blick auf das Haus dazu führen könnte, dass man Geld zurückbekommt und vielleicht was verdient, der Moment ist halt in 18 Jahren. Das ist das Unwahrscheinliche. Dann ist es schon so, dass in 18 Jahren wahrscheinlich, vielleicht, vermutlich, die damit Geld machen, aber halt erst in 18 Jahren, da sind Leute dabei, die sind 60. Die machen das nicht für sich, die machen das für ihre Kinder. Das ist der Unterschied, eine langfristige Orientierung. Aber langfristig als Familienobjekt ist es so, dass das Geld nicht weg sein wird. Ja, es gibt jetzt auf der anderen Seite mit etwa 1 Million von diesem Investment, das wir da reingeholt haben, investieren wir in das Gasthaus. Das ist jetzt ja die zweite, die operative Gesellschaft. Da ist eben auch noch das Eigenkapital von dem Hotelbetreiber dabei, insgesamt 5,5 Millionen wert, also finanziert. Dort ist es natürlich so, dass das Gasthaus, wenn alles gut läuft, toi, 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 ab Jahr 1 Gewinne macht. So, relativ schnell Gewinne macht, auch nicht zu knapp. Diese Gewinne werden ausgeschüttet. An dieser Ausschüttung haben wir dann ja diese 60-40-Beteiligung, 40% geht an den Heimathafen, 60% geht an die Villa Viva Holding. Von den 60% gehen jetzt wieder 2/3 an Viva Con Aqua und 1/3 an die Investorinnen. Das heißt, da kommt jährlich ein bisschen was wieder zurück, aber das ist natürlich im Minimalbereich. Ja, also das sozusagen, das ist nett, aber nice to have, but not quite.
Das ist jetzt nicht der Grund, warum ich mein Geld dort anlege, dass ich darauf hoffe, da an den großen Gewinnen beteiligt zu werden.
Unmöglich. Dieser Gewinn, dieser jährliche Gewinn aus dem Gasthaus würde länger als 18 Jahre dauern, um überhaupt das Geld zurückzuhaben, was sie heute investiert haben. Nur nicht über Inflation geredet oder so. Ne? Also Das heißt, dieser jährliche Gewinn, der stillt jetzt keine fiesen Renditegelüste, aber findet statt. Das ist ja auch das, worauf wir als Viva con Aqua spekulieren, dass wir sagen, wir wollen auch jährlich Brunnen bauen und nicht erst in 18 Jahren, weil wir wollen ja auch in 18 Jahren nicht verkaufen. Wir wollen das ja für 100, 200 Jahre behalten. Aber das heißt, der jährliche Gewinn ist schon auch wichtig für die Wasserprojekte und für die Investorinnen ein bisschen. Aber das ist sozusagen noch eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber am Ende ist es eine Gesamtbetrachtung aus, du hast eine jährliche Rendite, die wahrscheinlich in folgendem Bereich auflaufen wird. Plus, du hast die Möglichkeit, in 15 Jahren nach Eröffnung zu verkaufen. Und also die Kombination, das heißt,
wenn
aus
ich
beidem.
Zwischenfragen darf, also wenn ich jetzt mein Investment, ich gebe dir 1 Million Euro, ist es nicht so, dass ihr gesagt habt, okay, wir nehmen uns quasi von den Investoren ein Privatdarlehen und verzinsen das
Nein.
mit Summe X, sondern ihr sagt, ihr leiht uns das Geld, wir investieren das und das,
ihr
was am Gewinn übrig
das,
bleibt.
Ihr leiht uns das auch nicht, ihr investiert das da rein. Ihr investiert das da rein. Sie wollen es nicht geliehen. Es ist nicht geliehen.
Also sie werden als Inhaber des Objektes zu diesen 33%. Und an der Stelle werden die dann an dem Gewinn, die dann das gesamte Hochhaus quasi an Mieterträgen, an operativen Gewinnen aus dem Gasthof.
Sind zwei Gesellschaften, ja, die investieren in die Villa Viva Holding. Dort sind wir zwei Drittel, ein Drittel mit Viva con Aqua und die Shareholder Gang. Gemeinsam als Holding gehört uns 100% von dem Haus und 60% von dem Gasthaus. Und die sind einfach unternehmerisch genau so beteiligt. Und die kriegen also dann ihre Anteile aus dem 60% Beteiligung beim Gasthaus. Die kriegen sie und sie kriegen ihre letztendliche Wertsteigerung aus dem Haus, weil das Haus hat ja keine wirkliche jährliche Rendite. Die hat ja nur die Einnahmen aus Vermietungen und das ist ja alles Tilgung. Da bezahlen wir erstmal ganz schön lange die Bank. Da bleibt jährlich nicht so viel übrig. Das ist ja nur so, dass halt dort der Wert dann von Jahr zu Jahr erstens steigt, zweitens abbezahlt wird und uns dann das Haus mehr und mehr gehört. Das sind die beiden Ebenen. Auf der einen Seite gibt es eine jährliche Rendite aus dem Gasthaus, die ist klein. Auf der anderen Seite gibt es eine Wertentwicklung des Hauses und eine Schuldfreiheit des Hauses über Zeit. Auf der anderen Seite mit der Option, halt erst in 15 Jahren zu verkaufen. Wenn jetzt, dann würdest du sagen, ja, aber weiß ich ja nicht, 15 Jahre, keine Ahnung, was ist denn, wenn ich davor, was weiß ich, mich verzocke und Geld brauche? Dann ist es natürlich so, eine einfache Zustimmung reicht, damit du dann dein Geld, also damit man dich austauschen kann, dein Geld zurückkommt, wie auch immer, dass du deinen Anteil verkaufen kannst. Mit einer einfachen Zustimmung geht das, du bist nicht im Gefängnis. Wir wollen ja nur sicherstellen, dass nicht in 3 Jahren alle verkaufen. Genau. Und dann in 15, 18 Jahren gibt es dann halt ein Vorkaufsrecht für Viva con Aqua, wo wir sagen können, ey geil, ja komm, dann irgendwie nehmen wir das auch noch. Oder wenn wir es nicht wollen, kannst du es am freien Markt verkaufen. Und dann hast du zumindest in 18 Jahren also eine große, relativ stabile Sicherheit, dass dein Geld sich doch auch vermehrt hat. Also wenn man das hier mal genau sich ausrechnet, dann ist es schon, das ist schon eher eine Verdopplung und mehr von dem, was du am Anfang reingesteckt hast. Also in 18 Jahren ist es gar nicht so schlecht. Natürlich, Investorinnen heutzutage wollen eine Verdopplung in 3 Jahren. Ja,
klar, jetzt, am besten auch schon im einen Jahr, ne?
Ja, es ist eine Verdopplung in 20 Jahren, okay. Aber zumindest ist das Geld nicht weg, es ist keine Spende. Und spätestens sozusagen, wenn du für dich als Altersvorsorge, könnte es also doch noch könnte es noch eine Rolle spielen. Ja? Also wenn du es vergleichst mit irgendeiner 1,5% Staatsanleihe oder keine Ahnung, ist es immer noch ein stabiles Investment. Deswegen, es ist kein Scheiß. Es ist kein Scheiß als Investor. Das ist ja der Punkt. Es klingt absurd zu sagen, pass mal auf, die geben alles, kriegen nur ein Drittel. Ich habe den ganzen Kuchen bezahlt, kriege aber nur ein Drittel. Ich würde mal sagen, voll übers Ohr gehauen. Aber ey, das ist ja eine Erkenntnis da drin. Selbst so dolle die Gemeinnützigkeit mit eingebaut, führt immer noch dazu, dass die Investorinnen langfristig nicht am Hungertuch nagen. Das ist ja die Erkenntnis, dass wir also theoretisch in Investments, in jedem Investment ein wenig wenigstens gemeinnützige Ideen mit einbeziehen könnten und die Investoren wären trotzdem reicher.
Also ich finde, genau das war tatsächlich auch das, was mich so beeindruckt hat an dem Konzept, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass ich am Anfang gedacht habe, boah, cool, da baut jemand ein Hochhaus, das Hochhaus baut Brunnen. Und dann habe ich gedacht, wie funktioniert denn das? Also wie kann das miteinander in Einklang sein? Und ich finde die Idee total smart, zu sagen, auf der einen Seite haben wir einen sicheren Sachwert, ein Investment in Hamburg, also wo mit Sicherheit die Immobilienpreise auch vernünftig sind und jetzt nicht irgendwie auf einmal eine Immobilienblase platzt und nur noch die Hälfte wert sind, das wäre Blödsinn, sondern es ist ein solides Sachwertinvestment. Aber auf der anderen Seite haben wir durch das Investment, was da gemacht wird, langfristig dauerhaft dafür gesorgt, dass auf der Welt wir einfach eine bessere, also wir einfach die Welt zu einer besseren machen. Und das trotzdem mit einem Investmentgedanken dahinter.
Ja.
Genial.
It works. Aber ich meine, ist ja klar, weil wir kennen doch diese Investmentwelt, wo halt einfach teilweise unerhörte Renditen laufen. So, und das ist doch einfach nur ein bisschen was von der wir haben natürlich jederzeit die Möglichkeit, den Regler von unerhört in ein bisschen weniger unerhört in saustabil, stabil, halbstabil zu drehen. Und jedes Mal könnten wir da, wo von der absoluten, unerhörten, profitmaximierten Ansatz zu dem sozial etwas ausgewogeneren, da ist ein Riesenspielraum. Wir haben, ich war in UN in der Wasserkonferenz, die zum ersten Mal seit 47 Jahren stattgefunden hat, dieses Jahr in New York. Da war ein Panel zum Thema, wie kriegen wir das große Geld in Wasser, Footprint und wassersensitive Techniken und so weiter. Da war so, ja, ist hier jemand von der Bank? Ja, hier, ja, wer sind Sie denn? Der Typ hat von irgendeiner Hedgefondsbank, irgendeinem Hedgefonds aus Amerika, ne, nie gehört. Ein kleines Licht im Vergleich zu vielen anderen, der einfach so, ja, ich bin der und der, bla bla, bei der und der Bank. Wir verwalten 1,7 Trillionen an Portfolio. Und das war ein scheiß kleines Licht in irgendeiner Investmentbank. Davon gibt's viele und noch viel größere. 1,7 Trillionen, 1.700 Milliarden. Weißt du, wie viel wir brauchen, damit alle Menschen sauberes Trinkwasser bekommen? Bei weitem nicht so viel. Da müssen wir doch noch nicht irgendwie Karl Marx bemühen oder irgendwas, um festzustellen, dass eine derartig verrückt gewordene Konzentration von Kapital keinen Sinn macht, wenn auf der anderen Seite wir um unsere Märkte fast ja schon bangen müssen, weil sie zusammenbrechen aufgrund von ökologischen Grenzen, aufgrund von sozialen Grenzen und von allen anderen Sachen. Das ist doch nicht nachhaltig, das liegt doch auf der Hand. Ich verstehe nicht, warum man daraus ein ideologisches Thema machen muss, wenn es einfach nur fucking Menschenverstand, gesunder Menschenverstand ist. Und diese, natürlich könnte man dafür sorgen, dass eben das Kapital hier etwas ausgewogener verteilt ist. Ganz einfach. Und das ist das, was wir hier ein bisschen probieren.
Ich bin total inspiriert davon, wie sehr du brennst, und ich feiere das tatsächlich, wie intensiv, also, oder andersrum, du kommst aus dem Profisportbereich, also wenn man das jetzt mal ganz zurückwirft sozusagen, und startest an irgendeiner Stelle in deinem Leben den Gedanken, boah, wir müssen die Welt ein bisschen besser machen, und stehst jetzt heute an dem Punkt, dass du da gerade ein Gebäude ich sage jetzt mal, größtenteils mitverantwortet, geplant und organisiert hast, was langfristig dafür sorgen wird, dass die Welt mehr Wasser zur Verfügung hat. Also mehr Leuten da die Möglichkeit, also Hut ab, meine Herren, da hast du richtig was.
Meine Herren.
Ja, finde ich geil. Also ich finde es echt.
Freut mich, danke, ja, danke.
Das muss man, also wir haben jetzt ganz viel so rumgesprochen, aber wenn man es mal auf den Punkt bringt, finde ich es wirklich total beeindruckend, und ich fände es toll, wenn noch mehr Leute so in diesen Gedanken reingehen, den du da mitbringst, weil ich finde, du bist ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht das eine Extrem oder das andere Extrem nur gibt, ne? Also nur jetzt den puren Kapitalismus oder sowas, sondern du hast ja im Prinzip, finde ich, das Ganze wunderschön miteinander in Einklang gebracht. Wir haben ein solides Investment, was aber trotzdem was Nachhaltiges bringen kann, ne? Und das finde ich total spannend und inspirierend.
Ach, immer dieses Entweder-Oder geht mir auch auf die Nerven. Entweder Mineralwasser oder Leitungswasser. Ja, fuck it, zu Hause Leitungswasser und im Club Mineralwasser. Ja, entweder Investment oder sozial. Mach doch beides. Also warum immer, weißt du, so entweder oder, rechts oder links, oben oder unten, was ist Schwachsinn, die Sachen auch miteinander zu verbinden, das ist doch viel zeitgemäßer. Es gibt nicht schwarz und weiß. Es gibt halt, das muss man halt dazwischen. Und deswegen, gerade Social Business, die Welt, die Wirtschaftswelt, die super leistungsfähig ist, so mit den sozialen Mehrwerten zu verheiraten, dass ein Schuh draus wird, das haben wir bislang verpasst, und es ist fucking Zeit, dass wir es machen.
Finde ich total geil. Also wenn jetzt einer von unseren Zuhörern auch angezündet ist von dem, was wir beide hier gerade so besprochen haben und die Lust haben, das Projekt in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen, was wäre der beste Weg, um das Ganze zu unterstützen?
Meldet euch bei uns. Also schreibt mir eine Mail, meldet euch hier bei dir und dann kannst du dich melden. Also natürlich ist die Frage, was passiert danach? Ich meine, es gibt ja auch jetzt hier in Kapstadt so eine kleine Villa Viva, da haben wir so ein kleines Überholmanöver gemacht, haben die erste Villa Viva in Kapstadt eröffnet. Da mussten wir nicht bauen, da haben wir nur ein Bestandsobjekt übernommen und das läuft jetzt ja schon seit 1,5 Jahren. Das heißt, jetzt machen wir mal Hamburg. Und natürlich ist dann irgendwann die Frage, what's next? Ja? Und wer sich auch die Frage stellt oder Lust hat, mit uns sich die Frage zu stellen, what's next? Natürlich kommt diese Frage irgendwann. Jetzt erstmal ganz viel Liebe zum Detail nach Hamburg, keine Frage. Das ist mal das Allerwichtigste für den Moment. Aber aus der Zukunft heraus höre ich natürlich die Frage, what are we doing next? Und wer Lust hat, da mit zu bedenken, kann sich melden.
Cool. Also werden auf jeden Fall die Kontaktdaten mit bei uns in die Shownotes mit reinpacken. Ich denke mal, es wird doch mit Sicherheit auch irgendwo die Möglichkeit geben, sich das Objekt, wenn es dann im Betrieb ist, in Hamburg mal irgendwie anzuschauen, vermutlich. Ne? Wird wahrscheinlich irgendwie eine Einweihungsfeier oder sowas geben, gehe ich mal von aus.
Absolut. Es gibt jetzt am 20.06. das sogenannte Dichtfest. Wir hatten schon das Richtfest, jetzt kommt das Dichtfest und dann gibt es im November das leise Opening und dann geht's los und dann geht's nochmal ein lautes Opening irgendwann im nächsten Jahr.
Ja, sehr cool. Also auf jeden Fall bei Instagram, denke ich mal, verfolgen. Da werden wahrscheinlich ein paar Daten von euch noch bekannt gegeben werden. Wir werden das Ganze bei uns in den Shownotes mit verlinken. Und wenn Fragen der Zuhörer sind, gerne an mich rantragen. Dann werde ich die nochmal an dich weiterleiten und hoffe, dass du dann vielleicht nochmal für eine Podcast-Folge zur Verfügung stehst. Vielleicht hat der ein oder andere ja noch ein paar spannende Fragen, die wir dann nochmal diskutieren können. Ich bin mega dankbar für dieses inspirierende Gespräch mit dir. Hut ab vor dem, was du da bisher in deinem Leben geschafft hast. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch lange nicht alles war, sondern dass da noch viel, viel mehr geht. Wobei das schon eine echt gravierende Leistung ist für einen einzelnen Menschen. Wahnsinn. Finde ich total geil.
Naja, einzeln, ne? Von Anfang an immer nur im Team, immer nur gemeinsam, immer nur mit richtig vielen.
War mir sowas von bewusst, dass dieser Spruch jetzt noch kommen wird. Du darfst ja auch selber einmal auf die Schulter klopfen. Ich glaube, das
darf man auch einen Teil dazu beigetragen. Das ist schon richtig, aber genau, also so ganz natürlich niemals alleine.
Sehr, sehr cool. Alles klar. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall für den spannenden Einblick und vielleicht sehen wir uns dann in der nächsten Podcast-Folge nochmal.
Komm nach Hamburg zur Eröffnung. Freue mich, wenn wir uns dann sehen in der Villa Viva.
Und dann schauen wir mal, ob das mit dem Bier tatsächlich kompatibel ist oder nicht.
Schön oben auf der Rooftop-Bar,
ey. Genieß genau.
Genieß die Aussicht.
Das machen wir.
Bis dann.
Alles klar, bis dann. Ciao.
Tschüss.